Ja, vielen Dank für die wunderschöne Begrüßung. Ich habe ein Bild mitgebracht noch von, muss ich mal gucken, dass es mit Beamer funktioniert. Oder wenn du mir die Präsentation noch gibst, dann kannst du gleich auf dieses zweite Familienbild schalten. Einfach, dass ihr ein bisschen wisst, also rechts oben, da seht ihr meine Frau Beate, mit der ich jetzt schon fast 30 Jahre verheiratet bin. Wir haben einen Sohn, den Micha, und der hat letztes Jahr geheiratet im Herbst. Also wir haben hier Schwiegertochter. Das ist richtig schön und sie ist Holländerin mit indonesischen und tunesischen Wurzeln. Also ihr könnt euch vorstellen, jetzt ist es richtig international geworden. Und warum ich euch das nochmal zeige, gell, dieses Bild, das war jetzt was Besonderes, die Hochzeit während der Corona-Zeit, könnt ihr euch vorstellen. Sehr viele haben darunter gelitten, dass sie ihre Hochzeit nicht so feiern konnten, wie sie es eigentlich wollten. Manche Hochzeitsfeiern sind ganz ausgefallen. Bei uns oder bei unseren beiden war das so, die haben Ende September letztes Jahr geheiratet zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt. Und die Hochzeit war in Holland und 50 Gäste waren von den Corona-Regeln her erlaubt. Die beiden hatten aber eigentlich 100 auf ihrer Liste. Jetzt haben die im Glauben auch die 100 Leute eingeladen, ja. Wir dachten, ja, das ist ja mal spannend. Also sie haben eben geschrieben, wir wollen, dass ihr kommt und sucht euch eine Unterkunft, die ihr dann auch kurzfristig stornieren könnt. Aber die hatten irgendwie Glauben, dass es noch gut wird. Ja. Und dann haben wir so Mitte September, also 2 Wochen vor der Hochzeit, hat sich dann in Holland was getan. Und die holländische Regierung hat die Corona-Maßnahmen gelockert. Und ihr Wahnsinn, am Tag der Hochzeit fiel diese Grenze. Ist es nicht verrückt? Die konnten also alle einladen, wir konnten abtanzen, ja, an diesem Abend, und es war so ein Geschenk, und ich habe irgendwie gedacht, die haben Gunst bei Gott, und das war so, so schön und so eine Ermutigung. Und genau, wir haben es vorher schon gesagt, als ich eigentlich drauf und dran war, zu euch zu kommen am 1. März 2020, hatte ich tatsächlich auch schon eine Predigt vorbereitet. Das war mir gar nicht mehr bewusst. Und ich habe mal geguckt, was hätte ich denn gepredigt, wenn ich gekommen wäre. Ja, und vielleicht erinnert ihr euch an euer Jahresmotto in der Christusgemeinde 2020, berufen für eine Zeit wie diese. Und darüber hätte ich gesprochen. Und das gilt natürlich jetzt genauso, gell? Und was haben wir denn für eine Zeit? Was ist wichtig für eine Zeit wie diese, in der wir jetzt leben? Als Einzelne und als Gemeinde. Und ich habe euch einen Predigttitel mitgebracht, Vertraue auf Gott und tue Gutes. Und das passt auch, denke ich, in die Spur, die auch Joachim und Miriam gelegt haben, du letzten Sonntag, Hoffnung sehen, Beziehung leben, Vertrauen bauen, Gnade erleben, vorwärts gehen. Und ich möchte es gleich anhand eines einzigen Bibelverses aus dem Psalm, Vertraue auf Gott und tue Gutes, nochmal so auf den Punkt bringen. Und ich glaube, unser Vertrauen ist mehr denn je herausgefordert in der Zeit, in der wir leben, die so unsicher ist, nicht nur wenn wir an den Krieg in der Ukraine denken. Wir haben jetzt 2 Jahre Unsicherheit, Corona-Zeit. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon auch in meinem eigenen Leben gemerkt, wie tief ist denn mein Vertrauen in Gott wirklich gegründet. Ja, wenn so an so Grundfesten auch gerüttelt wird, da merkt man mal, sind wir mehr angstgesteuert oder sind wir mehr vertrauensgesteuert? Ja, das ist da auch gut sichtbar geworden. Und dieser Bibelvers in Psalm 37, Vers 3, den kennt ihr wahrscheinlich sehr gut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, heißt es da. Wohne im Land und hüte Treue. So steht es in der Elberfelder Übersetzung. In der Neuen Genfer heißt es, du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Jetzt könnte man beim Psalm 37 über alles Mögliche predigen. Da kommen da so herrliche Verse wie, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben die Bitte deines Herzens. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Man könnte über jeden einzelnen Vers eine eigene Predigt machen. Und ich möchte mich auf diesen Vers 3 konzentrieren. Und ich finde den interessant und bin da auch hängen geblieben an diesem Vers, weil das Alte Testament ist ja auf Hebräisch geschrieben. Und eine Sprache hat auch mit einer Denkweise zu tun, mit einer Kultur. Und wir haben mehr ein griechisches Denken. Und wir würden jetzt vielleicht sagen, vertraue auf den Herrn, tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue. Da könnte man jetzt eine Predigt machen. Erstens, vertraue auf den Herrn. Zweitens, tue Gutes. Drittens, wohne im Land und hüte Treue. Der Hebräer würde sagen mit seinem Verständnis, das ist eigentlich alles eigentlich so das Gleiche. Das kommt alles aus einem Guss. Das sollten wir gar nicht so trennen voneinander. Das finde ich interessant. Ja, wir trennen oft Dinge. Wir meinen, wir könnten Gott vertrauen. Und Gutes tun wäre wieder was anderes. Der Hebräer sagt, das ist eigentlich das Gleiche. Das ist die Frucht deines Vertrauens in Gott, wenn du Gutes tust. Das ist ganz normal und das ist etwas ganz Organisches. Und wenn wir jetzt nochmal uns das anschauen, du aber vertrau auf den Herrn, also diese Übersetzung Neue Genfer, das klingt ja wie ein bisschen eine Ermahnung. Wie wenn wir nicht oder nur wenig auf den Herrn vertrauen. Du aber vertrau auf den Herrn. Und das hebräische Wort für Vertrauen heißt Batach und bedeutet eigentlich sich voll verlassen auf etwas, sich sicher und geborgen wissen, nicht nur fühlen, sondern wissen. Und geradezu sorglos sein. Also ein Gefühl, ein Zustand des Sicherseins, ein Akt des Vertrauens in Gott, dieses Vertrauen trägt und es ist nicht trügerisch. Ich kann mir ganz sicher sein. Also das ist dieser Begriff. Ich kann mir ganz sicher sein. Lasst mich uns hineinnehmen in eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich sehr gut kennt. Stillung des Sturmes. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wir setzen über auf die andere Seite ans Ufer, ans andere Ufer und dann fuhren sie los und dann heißt es in Markus 4, 35 bis 40, plötzlich brach ein heftiger Sturm los, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Mal bis hierher. Ein Megasturm, heißt es im Griechischen, bricht los. Das Wort für Sturm ist Seismos. Dieses Griechische, das kennen wir von Erdbeben, von Erschütterungen. Und die Jünger haben Angst und Jesus schläft und in der Kinderstunde habe ich immer gehört, ja, der war halt auch mal müde. Der war müde, der hat nachts gebetet, der musste auch mal schlafen. Kann schon sein, aber ehrlich gesagt überzeugt mich diese Variante nicht so richtig. Könnte es sein, dass Jesus in diesem Sturm den Glauben und das Vertrauen seiner Jünger auf die Probe stellen möchte? Könnte es sein? Habe ich mich gefragt, wenn ich diese Geschichte lese. Die hat ja ein Happy End. Jesus stillt den Sturm, aber es gibt Redebedarf. Jesus sagt jetzt nicht, jetzt entspannen wir uns, jetzt haben wir wieder eine schöne, gechillige Überfahrt, sondern er sagt, hallo, habt ihr immer noch keinen Glauben? Das Wort für Glauben ist ganz eigentlich fast identisch mit Vertrauen. Also Jesus fragt seine Jünger, vertraut ihr mir eigentlich immer noch nicht? Jetzt könnten wir uns in die Jünger versetzen und sagen, also bei dem Sturm, also klar, hätten wir auch Angst gehabt. Ja. Aber das ist das, was Jesus gesagt hat. Vertraut ihr mir denn eigentlich immer noch nicht? Und ich denke, zwei Dinge zeigen uns diese Geschichte zum Thema Vertrauen. Das eine ist, egal wie die Umstände sind, egal wie groß der Sturm ist, Gott bleibt immer souverän. Er bleibt immer souverän. Selbst wenn er scheinbar schläft, er ist da und ihm entgeht nichts. Das ist das eine, auf das dürfen wir uns verlassen. Das andere, und das finde ich so schön am Neuen Testament, und wir dürfen uns mit den Jüngern identifizieren, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Wir dürfen das Gott fragen. Wir dürfen solche Fragen Gott stellen. Das impliziert eigentlich, also so ganz sicher, Jesus, sind wir nicht, ob du wirklich da bist und ob du das jetzt eigentlich mitbekommst und ob du dich kümmerst. Kümmerst du dich eigentlich, dass wir gerade finanziell durchhängen? Kümmert es dich, dass wir uns Sorgen machen um unsere Sicherheit? Kümmerst du dich um die Menschen, die gerade auf der Flucht sind? Das sind Fragen, die dürfen wir Gott stellen. Das finde ich sehr gut und sehr tröstlich. Das ist natürlich wieder ein ganz eigenes Thema, gell? Warum Gott Leid und Kriege zulässt. Was ich persönlich wirklich tief glaube, ist, dass Gott möchte, dass unser Vertrauen in ihn wächst. Er tut alles dazu, dass unser Vertrauen in ihn wächst. Jüngerschaft ist, dass unser Vertrauen in Gott größer wird und wächst. Und Gott weiß, dass es ein Weg ist. Und da macht er uns keine Vorwürfe, wenn wir auf dem Weg sind. Aber Jesus möchte uns, er möchte dich und mich an einen Punkt führen, an dem er unser Ort der Sicherheit, ich nenne es mal unseren Safe Place ist. Dass Jesus unser Safe Place ist. Und das hat David, der ja diesen Psalm 37 auch geschrieben hat, in einem anderen Psalm 18 nämlich, da hat er das richtig rausgelassen. Ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Das klingt nach jemandem, der in Gott diesen Ort der Sicherheit gefunden hat. Und der David hat diesen Psalm geschrieben in einer Zeit der Todesangst und der Flucht vor Saul. Das steckt dahinter. Und genau in dieser Zeit hat er dieses Vertrauen in Gott ausgedrückt. Und es zeigt, wenn wir Gott unser Vertrauen schenken, dann können wir innere Ruhe und Frieden empfangen in Situationen, die das eigentlich nicht vermuten lassen. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Wie kannst du jetzt so ruhig sein in dieser Situation, in diesem Sturm? Wie schaffst du das, so ruhig zu sein? Das wäre übrigens ein gutes Zeugnis für uns Menschen gegenüber, die Jesus nicht kennen. Ich hatte im letzten Herbst eine spannende Anfrage von einer Familie, ob ich ihr Kind segnen könnte. Nicht im Gottesdienst, weil sie überhaupt keinen Bezug zur Kirche haben. Sie haben irgendwann meine Kindersegnung erlebt und das fanden sie so gut, dass sie mich gefragt haben. Über ein paar Ecken kamen die auf mich. Könnten Sie zu uns kommen in unser Wohnzimmer und unser Kind segnen? Und da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann kamen sie, wir haben übrigens noch eine Frau, die so eine Weltreise, die hat jetzt im Sommer auch ein Kind bekommen und die ist gerade auch in Deutschland, würden Sie das Kind auch noch segnen? Sage ich, ja, mache ich auch. Das war spannend, sage ich euch. Denn das war natürlich eine überhaupt nicht kirchliche Veranstaltung. Und die eine Frau hat mich dann sogar gefragt, ihr müsst euch vorstellen, Gott ist dann eher so eine positive Energie im Universum. Könnten Sie das Wort Gott weglassen bei der Kindersegnung? Und da habe ich gesagt, das fällt mir jetzt schwer. Also wenn Sie mich fragen, kriegen Sie schon eine christliche Kindersegnung. Aber gleichzeitig hat der Heilige Geist, habe ich empfunden, dass der Heilige Geist sagt, geh auf diese Menschen ein. Komm du raus aus deiner Box. Und dann habe ich mit denen eine Kindersegnung, und ihr glaubt es nicht, da waren 40 Leute im Wohnzimmer. Da haben die ganze Familie eingeladen. Was für eine Chance. Und dann habe ich mich wirklich auf die eingelassen und die haben Liedwünsche gehabt, das war richtig klasse, von Louis Armstrong, What a Wonderful World, ich stand vorne und habe das Lied getrellert mit der Gitarre, und von Phil Collins aus dem Tarzan Musical, Hör auf zu weinen und nimm meine Hand. Und das ist dieser Text, den ihr jetzt hier seht, Hör auf zu weinen und nimm meine Hand, halt sie ganz fest, keine Angst, also so geht es weiter, ne? Denn dir gehört mein Herz. Das haben wir gesungen und während ich singe, empfinde ich, das sind direkte Worte von Gott. Ist das nicht der größte Vertrauenszuspruch, den man sich vorstellen kann? Dass Gott sagt, ich will dich behüten, ich will dich beschützen, ich bin vertrauenswürdig. Und diese Energie, diese positive Energie im Universum, nach der die Menschen sich gesehnt haben. Sie sehnen sich, die Menschen sehnen sich genau nach sowas. So schmalzig das klingen mag. Genau das ist unser Punkt. Genau das möchte Gott sein. Genau das ist er. Genau das ist das Evangelium der guten Nachricht. Das ist Jesus. Bei ihm ist dieser Ort der Sicherheit. Und das hat mir wieder gezeigt, Menschen sehnen sich nach diesem Ort. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, Zeugnis zu geben. Ich habe natürlich sehr darauf geachtet, wie ich Zeugnis gebe. Aber ich habe gesagt, Gott, wenn ich jetzt hier bei dieser Familie bin, bei diesen vielen Menschen, gib mir prophetische Eindrücke für die Kinder. Lass mich hier wirklich, und das habe ich dann gemacht, ich habe Worte ausgebetet über die Kinder, da sind Tränen geflossen. das war mit das Beste, was ich seit langem erlebt habe. Und die Menschen waren so offen zu empfangen, weil sie so eine große Sehnsucht haben nach jemandem, dem sie vertrauen können. Sie würden es nur nicht Jesus nennen. Aber das könnte ja unsere Aufgabe sein, sie mit Jesus bekannt zu machen. Das ist nicht herrlich. Und ich glaube, dass Gott euch, das habe ich so empfunden, auch während dem Lobpreis, euch auch als Gemeinde etwas gegeben hat. Genau diese Menschen, die etwas suchen, die alle etwas suchen, die in dieser unsicheren Zeit einen Halt suchen, dass Gott euch Zugänge schenkt, auch wieder ganz neu zu diesen Menschen, dass ihr sie erreichen könnt. Jetzt habe ich mich noch gefragt, was eigentlich uns hindert, Gott zu vertrauen. Ja, das klingt jetzt ja so, klingt jetzt ja vielleicht so einfach, naja, Gott vertrauen. Manche haben vielleicht wirklich grundsätzlich Probleme zu vertrauen, wenn wir ganz ehrlich sind. Vielleicht haben wir das nie richtig gelernt zu vertrauen. Gott vertrauen hat mit Vertrauen zu tun. Und wenn wir eher gelernt haben, wir nehmen die Dinge selber in die Hand, ja, wir kontrollieren die Dinge gerne, dann wissen wir, dass sie auch funktionieren. Dann ist es mit dem Vertrauen gar nicht so einfach, wenn man die Kontrolle behalten will. Oder wenn man in Gott vertraut, aber vielleicht durch einen Schicksalsschlag oder durch eine Enttäuschung enttäuscht wurde, sogar von Gott enttäuscht wurde und das Vertrauen dann beeinträchtigt worden sind. Und ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, dass die letzten beiden Jahre, Corona-Jahre, auch bei einigen dazu geführt haben, dass sie mehr auf diese furchtgesteuerte Seite gekommen sind und von dieser vertrauensgesteuerten Seite weggekommen sind. Ich habe mal, das ist schon ein bisschen her, eine herrliche Begegnung mit einem älteren Mann gehabt beim Einkaufen. Und wir sind dann auf der Straße ins Gespräch gekommen. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir sind auf einmal über Gott und die Welt ins Gespräch gekommen. Und er hat dann mir irgendwann mal gesagt, ja, wissen Sie, junger Mann, zu dem da oben habe ich einen guten Draht, aber ich habe Probleme mit seinem Bodenpersonal. Und dann dachte ich, warum? Ja, also mit den Pfarrern und so weiter. Dann habe ich mich geoutet und gesagt, ich bin auch einer von denen. Also das war so nach dem Krieg. Dann dachte ich, oh, jetzt geht's aber einen Sprung in die Geschichte. Nach dem Krieg war ich komme von der Schwäbischen Alb, und nach dem Krieg war ich in der Metzgerei. Wissen Sie, und da gab's nicht viel zum Essen. Und da gab's noch ein Perle Seidenwürstler. Und da wollte ich die kaufen, da kam der Pfarrer vom Ort rein und der Metzger hat die Würstle dem Pfarrer verkauft, obwohl der später reinkam als ich. Der Pfarrer hat mir die Würstle wegschnappt, sozusagen. Und da dachte ich, kann das sein? Kann das sein, dass das der Grund war, warum der ein Problem mit Pfarrern hat? Das kann sein, ja genau. Und dann habe ich erst mal gedacht, was mache ich jetzt? Dann habe ich gesagt, es tut mir aber richtig leid für Sie. Aber das ist ja schon, was weiß ich, wie lange her, ja? Wahrscheinlich schon 65, 70 Jahre. Kann das sein, dass solche Dinge uns das ganze Leben lang beschäftigen und unser Vertrauen beeinträchtigen? Ja, es gibt es, wenn wir Dinge nicht aufarbeiten. Aber ich habe dann wirklich auch in dem Gespräch, gell, das ging weiter, und ich habe mich ja auch interessiert für ihn. Und er hatte mir noch verraten, wo er wohnt und so weiter. Und habe ich für mich gedacht, dir zeige ich's. Ich bin in die Metzgerei, in die Landmetzgerei gegangen. Ich habe einen Geschenkkorb mit Würsten angefüllt bis zum Rand. Und ich stand dann zwei Wochen später an der Tür. Die Frau hat mich noch nicht gekannt von ihm. Ich habe gesagt, ich bin der ihren Mann vor zwei Wochen auf der Straße, ich weiß nicht, ob er es erzählt hat. Nee, der hat nichts erzählt, aber kommen Sie rein. Und dann setze ich mich praktisch, er war im Wohnzimmer, und ich habe hier, schauen Sie mal, das sind jetzt diese Würste, ich möchte was gut machen. Und dann saßen sie auf dem Sofa, haben erstmal nichts mehr gesagt. Nur, als sind wir über 80, aber sowas haben wir jetzt auch noch nicht erlebt. Und ich habe eine Stunde ihnen das Evangelium von Jesus erzählen können, wie gut Gott ist und wie großzügig Gott ist. Und das ist doch wunderbar, oder? Dass wir mit unserem Leben einfach zeigen können, wie gut Gott ist. Und dass wir ihm vertrauen können, dass er es gut macht. Und wir haben dann tatsächlich zu diesem Ehepaar einen Bezug aufgebaut. Wir haben sie zu uns in die Senioren eingeladen in die Gemeinde. Das war richtig stark. Und ich möchte nochmal, das ist so dieser, vielleicht auch dieser Sprung zu diesem Vertraue auf Gott und tue Gutes. Ja, also dieser Zusammenhang, tue Gutes meint, tue Gutes. Das heißt genau das. Und ich glaube, wir haben jetzt eine Zeit, wo wir das sehr viel Gutes tun können, wenn ich nur an die Menschen denke, die in Not sind aus der Ukraine. Und ich denke, gute Werke fließen aus dieser vertrauensvollen Beziehung mit Gott ganz natürlich heraus. Und Gutes tun heißt erstmal für mich, es dreht sich nicht alles um mich und meine Probleme. Wenn ich Gott vertrauen kann, bin ich frei, über mich hinaus zu leben. Ja? Ich bin nicht nur mit meinen Sorgen beschäftigt. Ich vertraue Gott für mein Leben. Ich vertraue Gott für meine Versorgung. Auf einmal habe ich die Hände frei, Gutes zu tun. Ich bin nicht die ganze Zeit mit mir beschäftigt. Es ist nicht eine herrliche Freiheit. Zugegebenermaßen sind wir da nicht immer drin. Aber wir können da drin sein. Und Vertrauen in Gott ist auch die Grundlage in Vertrauen in menschliche Beziehungen. Wir können jetzt nicht zu jeder Person oder müssen es auch nicht eine vertrauensvolle Beziehung haben. Aber ich glaube, Jesus hat uns vorgelebt, wie man Menschen Vertrauen entgegenbringt. Was mich immer wieder wundert, er hat Judas, wir kommen jetzt ja in die Passionszeit, der hat ihm noch einen Bruderkuss gegeben, kurz bevor er ihn verraten hat. Er hat Petrus seine Gemeinde anvertraut, der dreimal gesagt hat, ich kenne dich gar nicht, der wankelmütig war. Was hat Jesus Vertrauen in Menschen investiert? Er hätte sich misstrauisch zurückziehen können, aber er hat sein Vertrauen immer aufrecht gehalten. Und ich denke, das ist auch etwas, wenn wir Gott vertrauen, dann zeigt sich das auch in unseren Beziehungen. Wir können nicht sagen, ich vertraue jetzt nur Gott und die menschlichen Beziehungen sind mir egal. Ich habe es vorher gesagt, hebräisches Denken lässt es überhaupt nicht zu. Keine Chance. Du kannst nicht sagen, ich vertraue jetzt nur auf Jesus und alle anderen Leute sind mir wurscht. Das gibt's einfach nicht. Vertrauen ist so wichtig. Vertrauen schafft Raum, aus sich herauszugehen. Vertrauen schafft Raum, auch über Schwächen und Grenzen sprechen zu können. Vertrauen schafft auch Raum, mal Dinge anzusprechen. Also ganz offen, gell, und konstruktiv ansprechen zu können. Und ich glaube, Gutes tun kann also auch bedeuten, ich investiere aktiv in eine vertrauensvolle Beziehung ohne Erwartung einer Gegenleistung. Und dann noch ein Gedanke zu wohne im Land und halte Treue. Wir könnten jetzt auch sagen, wohne im Ländle und halte Treue. The Land. Diese eigenartige Werbekampagne. Was interessant ist, wenn ihr mal, und das möchte ich euch ermutigen, den Psalm 37 mal ganz lest, dann werdet ihr auch überrascht sein, wie oft das Land dort erwähnt wird. Also, Vers 11 zum Beispiel. Die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen in einer Fülle von Frieden und Glück. Denn die unter dem Segen des Herrn stehen, erhalten das Land als Besitz. Vers 22 und Vers 29. Die nach Gottes Willen leben, werden das Land als Besitz erhalten. Für immer werden sie darin wohnen. Für mich heißt es, Menschen, die in diesem Vertrauen auf Gott leben und Gutes tun, die in diesem Frieden leben, die unter diesem Segen Gottes stehen, denen vertraut Gott auch etwas an. Er vertraut ihnen sein Land an. Du bist vertrauenswürdig. Wenn du Gott vertraust, bist du für ihn vertrauenswürdig, dann vertraut er dir auch Dinge an. In der Welt, in dem Umfeld, in das du hineingestellt bist. Was vertraut er dir an in dieser Zeit, wo du hingestellt bist? Worin kannst du dort, wo du hingestellt bist, Gutes tun? Worin darfst du zuverlässig und treu sein anderen Menschen gegenüber? Wo darfst du anderen Menschen eine Vorstellung vermitteln, wie gut und vertrauenswürdig unser Gott ist? Und ich möchte dich, und ich sage das immer auch für mich heute Morgen, wirklich einladen, Gott unser ganzes Vertrauen zu schenken. Vielleicht auch wieder ganz neu. Und möchte dir diese beiden Fragen auch zur Reflexion auch mitgeben. Worin lädt Jesus dich heute Morgen ein, dich vertrauensvoll auf ihn einzulassen? Vielleicht ist das etwas, wo du sagst, da möchte ich mein Vertrauen auch neu ausdrücken. Da muss ich es ausdrücken. Da habe ich vielleicht auch eine Erschütterung in meinem Vertrauen erlebt. Und welchen Schritt kannst du gehen und Gutes tun in dem Land, das Gott dir anvertraut hat? Und ich möchte schließen mit dem Gleichnis mit den 5 weißen Vögeln. Kennt ihr das? Kennt ihr nicht und müsst ihr auch nicht kennen, weil es steht nicht im Neuen Testament. 5 weiße Vögel? Nee, hatten wir noch nicht. Also, 5 weiße Vögel sitzen auf einem Ast. Einer von ihnen beschließt, wegzufliegen. Wie viele Vögel sitzen hinterher noch auf dem Ast? Auf Zuruf. Die meisten denken, keiner, habe ich einer gehört? Keiner, genau. Die meisten denken, 4? Okay, also die richtige Antwort ist, alle 5 sitzen noch auf dem Ast. Warum? Der eine weiße Vogel hat nur beschlossen, wegzufliegen. Aber er hat es nicht getan. Wenn du nur beschließt, etwas zu tun, dann wird es nicht passieren. Also ich möchte dich ermutigen, diese Schritte auch wirklich zu gehen. Gell? Wenn der Heilige Geist uns Dinge zeigt und vielleicht Schritte zeigt, dann braucht es manchmal Mut, diese Schritte zu gehen. Und ihr kennt es auch, ich kenne das auch in meinem Leben, manchmal beschließen wir es nur, es zu tun, aber wir machen es dann nicht. Und dann bringen wir uns vielleicht um den Segen, der dahinter steht. Und ich möchte dich, und das ist genau der Punkt in dieser Predigt, Vertrauen wird immer praktisch. Vertrauen ist in einem Schritt verbunden. Wenn wir Gott vertrauen, dann bedeutet es in aller Regel, dass dieses Vertrauen sich dann zeigt, wenn wir diesen Schritt auch gehen. Wenn wir sagen, jetzt gehe ich über diese Linie drüber, über diese vielleicht Linie der Furcht, Linie, was könnte passieren, was könnten die Leute denken, was könnte das und was könnte jenes. Das Vertrauen zeigt sich dann, wenn wir diesen Glaubensschritt machen. Und dazu möchte ich dich ermutigen und dich segnen und auch dafür noch beten. Jesus, danke dafür, dass du ein Gott bist, der voller Vertrauen ist, der vertrauensvoll ist, der uns heute Morgen einlädt, egal wie unser Vertrauen sich entwickelt hat, ob wir auch Erschütterungen in unserem Vertrauen erlebt haben. Danke, dass wir ehrlich sein dürfen bei dir, Herr. Danke, dass wir keine frommen Weltmeister sein müssen, sondern dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Ich erinnere mich auch an den Mann, der gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich vertraue, aber hilf mir auf meinem Weg, dir mehr zu vertrauen. Und dazu laden wir dich ein, Herr, dass du kommst, dass wir auch ermutigt sind, Schritte des Vertrauens zu gehen, was auch immer das für uns bedeutet. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, in den Herzen zu wirken und jeden vielleicht diesen Schritt zu zeigen, der dran ist, Gott dein Vertrauen zu schenken, der dran ist, wo der Heilige Geist dich ermutigt, vielleicht in der nächsten Woche auf jemanden zuzugehen oder einen Schritt zu gehen, eine Entscheidung zu treffen, die du vor dir hergeschoben hast. Danke, Herr. Lass uns noch ein paar Momente nehmen, wo wir einfach hinhören, was der Heilige Geist auch in unser Leben hineinspricht. Danke, Herr, dass du wirbst darum, dass wir unser Vertrauen auf dich richten, dass du unser Vertrauen auch wiederherstellen möchtest. Danke dafür, Jesus. Danke dafür. Wir preisen dich. Wir preisen dich. Ja, und möchte euch auch segnen als ganze Gemeinde, wirklich Gott zu vertrauen für einen guten Weg, mit euch auch als ganze Gemeinde zu gehen. Weil Gott wirklich Gemeinde liebt. Und weil Gott Gemeinde nicht nur liebt, sondern seine Gemeinde gebraucht. Gemeinde ist Gottes Mission in unserer Welt. Gemeinde ist Gottes Mission in dieser Stadt. Danke, dass du die Christusgemeinde hier in Pforzheim gesetzt hast und gebrauchen möchtest, um einen Unterschied zu machen, um Licht und Salz zu sein. Danke dafür. Auch für neue Türen, die sich auftun, für Menschen, die ihr Herz öffnen, die erreicht werden. Ich sehe einfach auch, dass Gott euch Gunst geben wird, Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen. Und ich sehe auch offene Türen, die Gott euch schenkt in den nächsten Monaten und Jahren. Offene Türen, für die ihr gebetet habt, aber auch offene Türen, für die ihr nicht gebetet habt und die euch überraschen werden. Und danke, Jesus, für Mut, auch durch offene Türen zu gehen und für auch Erkenntnis, diese zu erkennen, welche von dir sind. Und damit segne ich euch in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke für deine Liebe. Danke für deine Gegenwart. Amen.